Guten Morgen. Nachdem der Roland im Urlaub ist, darf ich heute den Predigtdienst übernehmen. Es ist jetzt vielleicht so, dass mich auch der ein oder andere gar nicht kennt. Das ist nicht schlimm, da sage ich auch was dazu. Ich bin Martin Rebafka, ich bin hier in der Gemeinde mit dem Leitungsteam. Ich bin schon so eine Weile in der Gemeinde hier mit meiner Frau zusammen. Wir haben drei Kinder, die wuseln nach dem Gottesdienst da draußen immer rum. Ich möchte euch heute einladen zu der Fortsetzung des Textes, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben. Wir sind, wenn du das erste Mal hier in den Gottesdienst vielleicht reinkommst, fragen, was machen wir so? Wir haben uns bei uns in der Gemeinde eine Vorgehensweise rausgesucht, dass wir eigentlich so ganz kontinuierlich durch ganze Bücher durchgehen. Und zurzeit sind wir im Lukas-Evangelium. Das ist schon eine Weile her, dass wir dort angefangen haben. Das war vor fast ein Dreiviertel Jahren. Ja? Wir sind inzwischen bis ins Kapitel 14 vorgekommen. Und da geht es jetzt heute einfach weiter. Der Jürgen Kuberski hat vor zwei Wochen gepredigt und hat hier an der Stelle einen Text ausgelegt, bei dem Jesus eingeladen ist zu einem Pharisäer zum Essen. Und der Pharisäer, da kommen dann so bestimmte Sachen, werden dann gefragt. Und das ist so ein richtiger, kleiner Wettkampf, ja, wo die ihm eine herausfordernde Frage stellen. Da geht es um eine Frau, die geheilt werden soll. Und dann diskutieren die, ist das am Sabbat erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Und mir hat es eigentlich, da hat mir dieser Jesus, den wir dort gesehen haben, der hat mir echt gefallen. Ja? Das war so der kleine Rebell, ja, der denen mal gezeigt hat, wo es lang geht. Ja, also der hat ist immer so als Sieger aus den Diskussionen hervorgegangen. Und also das war so ein ganz sympathischer Jesus. Ja, also sagen, wow, der bewegt was, der haut den mal richtig eins auf die Mütze. Ja. Und unser Text, der schließt jetzt genau da an. Und ich möchte mit euch lesen den Lukas 14 ab 25 bis 34. Ich habe ihn für euch mitgebracht, den Text. Genau. Kann man das lesen? Ist halt ein bisschen viel, aber ich wollte keine zwei Folien machen. Das soll euch nur motivieren, dass ihr das nächste Mal eure eigene Bibel habt, da könnt ihr eure Schriftgröße selber bestimmen. Und zwar, mir ist es mir wichtig, dass wir diesen Zusammenhang haben, wo jetzt dieser Text eingeordnet ist. Ja? Also wir haben einen Jesus, der jetzt so richtig Gas gegeben hat und er zieht jetzt weiter und in Vers 25 geht es dann los. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Und da wandte er sich ihnen zu und sagte, also aus dieser Situation heraus kommt jetzt dieser Text. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Kinder, also Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin, überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder, zweites Beispiel, nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 entgegen anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie dann wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Und wer Ohren hat und hören kann, der höre. Wir haben es heute Morgen mit einem schon sehr, sehr bekannten Text zu tun. Aber auch einen ziemlich unpopulären Text. Also ich persönlich, ich war auf vielen Hochzeiten eingeladen oder Kindersegnungen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand sich diese Verse, jemand nimmt sein Kreuz auf sich und folge mir nach, ja, dass es jemand gewählt hat. Also das ist jetzt nicht irgendwo was, oder als Jahresvers, als ein Motto. Und für mich macht dieses ganze Kapitel 14 hier, macht er hier eine ganz starke Wendung. Für mich ist Jesus plötzlich, also vorhin war er so dieser Rebell, jetzt ist er auf einmal so, macht er einen ganz anderen Eindruck. Das ist so der Fordernde, der mir klar sagt, was nicht geht. Irgendwie ist er plötzlich, wenn du nur diesen Text liest, boah, was ist das für ein Gott? Der ist so weit weg. Der ist fast unerreichbar. Und mich hat es irgendwo einfach auch, ich war irritiert davon. Und ich möchte mit euch da einfach den Anfang mal anschauen und auch mal jetzt mal genauer hinzugucken. Der Text fängt eigentlich damit an, dass Jesus erstmal eine Einladung ausspricht. Wenn er in Vers 26 lädt, wenn jemand zu mir kommen will. Also er verpflichtet keinen dazu. Ja? Er sagt nicht, so muss es laufen. Sondern sagen, hey, du, der du jetzt da Reihe H sitzt, hier sind es ja Buchstaben, wenn du zu mir kommen willst, es ist dein Wille, deine Entscheidung. Er droht keinem und er möchte an der Stelle so sein, dass wir wollen, dass wir zu ihm kommen. Also das soll genug sein. Das ist sein Wesen, das möchte er so ganz an den Anfang hinstellen. Also das heißt, wir müssen aufpassen, wenn wir uns diese Situation von vorhin vorstellen, es ist jetzt nicht so, irgendwie, Jesus läuft da quasi weg von diesem Essen, ja, und dann dreht er sich rum und ihn nervt es oder sowas von den Leuten, wie die dahinter ihn sind, sondern er guckt die erstmal nochmal richtig prüfend, einladend nochmal an. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns diesen feinen Unterschied genau anschauen. Es geht nicht darum, dass Jesus hier Nachfolger haben möchte, Jünger haben möchte, die aufgrund eigentlich von der Niederlage, ja, die jemand anders gekriegt hat, also die Pharisäer, die er vorhin in den Boden gestampft hat, die einfach als Verlierer aus der Diskussion rausgegangen sind, aufgrund des Ereignisses, dass ihm die Leute nachfolgen, weil es so populär ist, ja, sondern dass die Leute wollen, ihm nachzufolgen. Aber, und jetzt in dem Text, spannt Jesus da ein sehr großes Spannungsfeld auf. Mein Kreuz auf mich nehmen. Wo ich das gelesen habe, gesagt, Jesus, ich kann das nicht. Was das heißt ja für mich, dass ich leiden müsste, sollte. Das macht mir Angst. Da habe ich eine Distanz da dazu. Und das kenne ich auch von Jesus irgendwie gar nicht. Das ist so befremdend plötzlich, der Text. Ich möchte mit euch jetzt also diesen Vers einfach mal wirklich anschauen. Und was mir wichtig geworden ist, ich möchte gern mit euch von hinten anschauen. Dieser Vers besteht eigentlich aus drei Teilen. Ich möchte ihn noch mal als Ganzes lesen. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Dieser Teil, der kann nicht mein Jünger sein, der kommt in diesem Text exakt dreimal vor. Das sind 9 Verse und dreimal bringt er das rein. Zum einen, wenn nicht Vater und Mutter verlässt, dann kommt das Kreuz auf sich nehmen und wenn du dich nicht von allem trennst, kannst du auch nicht mein Jünger sein. Anscheinend handelt es sich hier in diesem Text wirklich um einen Schlüssel. Das ist irgendwo Jesus ganz wichtig, dieser Punkt. Aber was ist überhaupt ein Jünger? Wer ist damit gemeint? Es läuft ja in dem Mob da hinten drin alles Mögliche mit. Vielleicht ein paar Pharisäer, die noch stinkig sind von vorher. Ein paar Leute, die wirklich im ganzen Herzen sagen, Jesus, das ist so ein Petrus, der hat alles aufgegeben. Oder aber auch Leute aus dem Dorf oder was weiß ich, das werden ja unterschiedliche Leute sein. Ich habe einfach mal in Wikipedia Begriff Jünger eingeben, das ist immer gut, da kriegst du auch mal einfach in einem Satz gesagt, was könnte die Definition von Jünger sein? Und ich finde, die machen das manchmal richtig gut und sie haben auch hier eine sehr treffende Antwort gefunden. Der Begriff Jünger bezeichnet jemanden, der sich einer religiös prägenden Persönlichkeit zur Zeit deren Wirkens und Lehrens anschließt. Also eine richtige, so eine Leitfigur, so eine Person. Was ich toll finde, ja, dass Jesus ja immer zeitlos ist, und dadurch, dass er auferstanden ist, wirkt er ja noch heute. Deshalb bin ich auch heute gerne noch Jesus Jünger. Ja? Also es trifft nicht nur für die Leute, die damals mit ihm rumgetourt sind, wo du sagst, die physisch dran waren. Nee, ich finde die Definition so genial. Die hat eine richtig gute Dimension drinnen. Also Leute, die sich entschließen, wirklich dieser Person zu folgen, hinterherzugehen, da alles dran zu hängen. In dem mittleren Teil steht's, und mir auf meinem Weg folgt. Welchen Weg meint er denn da? Also es ist ja irgendwo was, Jesus ist vorausgegangen und er lädt uns ein, irgendwo hinterher zu laufen. Ich denke, da muss man sich mal auch anschauen, was hat Jesus eigentlich hier für einen Weg vor? Oder warum ist er überhaupt hier? Und er ist von Gott, von seinem Vater auf die Erde geschickt worden. Das war der Grund. Das war der Grund, warum Bethlehem passiert ist, die Geburt in der Krippe. Die Menschen, die durch die Sünde keinen Weg mehr zu Gott haben, sollen durch ein einmaliges Opfer wieder den Zugang bekommen zu Gott. Und genau das will jetzt Jesus tun. Das Schöne an der Bibel ist, die Bibel legt sich immer ein Stück weit selber aus. Und ich möchte dazu den Römer 5, Vers 18 mit reinbringen. Wir stellen also fest, spricht der Paulus, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat die Erfüllung, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genau diesen Vers, da stecken circa 30 Jahre Leben von Jesu drin, dass er das umsetzt, dass das passiert. Und damit er diesen Graben zugeschüttet bekommt, kommen wir zum ersten Teil. Wer nicht sein Kreuz trägt, für diese Sünde, dort muss Strafe passieren. Und das heißt, er muss die Strafe auf sich nehmen. Und diese Strafe ist nicht die Hölle, wie man das so sagt, in Ewigkeit, sondern ich glaube persönlich, es ist andersrum. Ich glaube, die Hölle ist, in Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Es ist andersrum. Nicht in Gottes Nähe zu sein, das wird das Quälendste. Das geht nicht ohne Leiden. Und Jesus wird an der Stelle, jetzt wird's noch härter. Ja? Also wir könnten ja mit Jesu Mitleid haben in der Situation. Aber es wird noch schlimmer. Jesus kommt, muss diesen Weg sogar gehen, dass er in eine Verachtung, in eine Verfluchung sogar reinkommt. Dazu ist es mal hilfreich, wenn man auch mal Mose anschaut, wie sie die Rechtsprechung auch dort aufgehängt haben. Jetzt lesen wir im 5. Mose 21. Denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Gott hat Verachtung für diese Menschen, die dort aufgehängt worden sind. Und Jesus passiert genau dieses Schicksal, er geht genau diesen Weg. Und das ist das Kreuz. Weiter weg als das kannst du von Gott eigentlich gar nicht mehr sein. verflucht von Gott an der Stelle. Und genau das ist das, die Strafe, die er auf sich nimmt. Er zahlt es bis zum Letzten, er geht ans Äußerste. Er ist von Gott, dem Vater, ganz weit weg. Das ist der Weg, den er geht. Das müssen wir verstehen. Er lädt uns ja da irgendwie ein. Und in der Tat spielt es keine Rolle, oder seine Taten spielen gar keine Rolle an dem Punkt. Er war ein Sündloser. Er war total ohne Fehler. Er hat nichts falsch gemacht. Er hat sich nicht gegen den Vater auferlehnt. Er hat niemals Ehre auf sich genommen, sondern er hat sie immer auf den Vater verwiesen. Und er sieht auf diesem Weg vollkommen von sich weg. Und er reicht an der Stelle, er ist immer noch, ich bin bei diesem Vers vom Römer 5, er reicht an der Stelle, sein Ziel ist es, den Menschen die Hand zu reichen, ja, und sich auch auf der anderen Seite in die Hand fallen zu lassen, in die Hand von seinem Vater. Das ist genau den Weg, den er geht. Und darauf lädt er uns ein. Jetzt ist es natürlich so, er hat den Auftrag gehabt, jemanden freizukaufen. Heißt das jetzt für mich, kann ich mit meinem Leben jemanden hier freikaufen, jemanden bezahlen? Wie denn? Wie soll ich das machen? Ich bin schuldig. Also wer mich ein bisschen kennt, der weiß das. Ja? Ich kann niemanden mehr freikaufen. Nein, ich soll nachfolgen, ich soll hinterhergehen. Und im Hinterhergehen soll ich mein Kreuz auf mich nehmen. Es geht hier also nicht um irgendwas, das ich mir raussuche, was ein Opfer wäre, ja? Oder wo ich leiden würde, oder ich würde etwas irgendwie Besonderes aufgeben, sondern nee, Jesus spricht da, es gibt ein Kreuz, das für dich da liegt. Es hilft manchmal, auch danach Parallelen zu gucken, zu sagen, hey, was könnte das sein? Und in Markus finden wir auch diesen Vers, wo es um das Thema Kreuz, nicht mein Jünger sein, nicht nachfolgen geht. In Markus 8, Vers 34, ich lese ihn vor. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Selbst verleugnen. Sich selbst verleugnen. Das ist es, ein Indiz. Oder ein falscher Indiz, vergesst's, ist eigentlich das Verb, was wir tun sollen. Selbstverleugnung heißt aber nicht selbst aufgeben. Also zu sagen, okay, es ist alles egal, was ich bin. Selbstverleugnung heißt aber auch nicht Selbstmord. Also du zerstörst alles in dir drin. Ich möchte euch ein Zitat weitergeben, was mich sehr bewegt hat und was es auf den Punkt bringt. Selbstverleugnung heißt nur Christus kennen. Nicht mehr sich selbst, nur noch ihn sehen, der vorangeht und der nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Selbstverleugnung sagt wiederum nur, er geht voran, halte dich fest an ihm. Dieses Blicken auf Jesus und nicht mehr das Blicken auf mich, diesen Blickwechsel, das heißt dieses Thema Selbstverleugnung, Nachfolge. Und das ist der Weg, wo Jesus uns dazu einlädt. Aber wohin geht der Weg? In dem Text drin kommen ja in den mittleren beiden Teilen zwei Beispiele. Also wo er irgendwas transportiert, gibt es zwei Leute, die eine den Haus bauen oder einen Turm bauen, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, und auf der anderen Seite den König, der Krieg führt. Und er hat gesagt, hey, wenn ihr doch so ein Projekt angeht, dann macht ihr euch Gedanken davor. Dann macht ihr euch Gedanken, ihr kalkuliert genau, ob ihr das Ziel überhaupt erreichen könnt. Und das Ziel, was Jesus hier hat, ist, dass er für uns Gerechtigkeit sorgt. Am schönsten kommt es raus. Nochmal einen Schritt nach vorne. Wir haben vorhin diesen Römervers gelesen. Er sagt, er ist gekommen auf die Erde, um für Gott und den Menschen wieder einen Zugang zu schaffen. Hat es jetzt auch funktioniert oder nicht? Habe ich irgendein Indiz dafür? Und das schönste Indiz, das kräftigste, was du hast, ist, dass Jesus, nachdem er gestorben ist, er ist auferstanden. Okay, er hat dem Tod die Macht genommen. Aber jetzt fehlt noch was. Hat er eigentlich den Graben wirklich zugekriegt? Das heißt, wenn er die Strafe genommen hat, dann müsste er ja wieder mit Gott irgendwie in Kontakt sein oder wieder bei ihm sein. Und dafür haben wir einen Beweis hier drin, weil Jesus in den Himmel gegangen ist. Er ist in den Himmel gegangen, er ist in Gottes Gegenwart wieder reingekommen. Derjenige, der verflucht war, das ist unser Beweis, den wir in der Hand haben, dass er den Graben endgültig zugeschüttet hat. Das ist der Weg, der er uns freigemacht hat. Und für die Jünger, die ihm nachfolgen, gibt es jetzt nur noch Jesus, ganz alleine. Wer macht sowas heute noch? Wir denken immer daran, an diese bildliche Situation, wo Jesus sich umdreht und an diese Leute jetzt diese Verse spricht. Und ich sage, diesen Weg haben schon ganz viele eingeschlagen. Wenn du zum ersten Mal hier im Gottesdienst bist, fragst du dich, wer ist das verrückt, wer macht sowas hier? Ich sage, das haben ganz viele eingeschlagen, die heute Morgen hier sitzen. Nämlich genau in dem Moment, in dem ich Jesus angenommen habe, wo ich gesagt habe, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meinen Mist, den ich gemacht habe, und du bist der Herr darüber. Und du bist dafür gestorben und dafür auferstanden. Und deine Gnade nehme ich dort in Empfang. In dem Moment habe ich mich gebückt. In dem Moment habe ich mich gebückt und fange an, dieses Kreuz aufzuheben. Nicht mehr ich bestimme über mein Leben, sondern Jesus kriegt die Autorität. Das ist das, was Jesus will von uns. In dem Moment muss ich dich auch ein bisschen von Illusionen hier befreien. In dem Moment hilft dir keine Gemeinde. In dem Moment hilft dir kein Hauskreis. In dem hilft dir nicht einmal ein Ehepartner oder sonst was. Sondern in dem Moment bist du ganz alleine vor Jesus. Das ist ein Ding, was du ganz alleine mit ihm ausmachst. Dein Leben ihm in die Hand zu drücken. Das ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Ihn als Herrn anzunehmen. Dieser Text hat ja nicht nur diese eine Herausforderung, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ich möchte noch einen Blick auf das zweiten Punkt nehmen, das so als Eisberg da drinnen ist, sage ich mal, wenn man sich da durchmanövriert. Er sagt zu mir, keiner kann zu mir kommen, und halt, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich den ganzen Vers nochmal lese, und zwar das mit der Vater und Mutter. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Ist diese Nachfolge überhaupt korrekt, wie er das sagt? In dem ersten Gedanken, wenn du das liest, musst du sagen, Moment mal, was macht denn der jetzt da? Der schießt doch völlig gegen das Alte Testament. Dort heißt doch ganz klar, viertes Gebot, diejenigen, die Konfirmandenunterricht haben und die Sachen gelernt haben. Ich hoffe, das ist das vierte. Ich war bei der katholische. Ja. Ich kann mich dann nicht mehr daran erinnern, dass wir die gelernt haben. Da steht ganz klar drin, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das steht doch jetzt hier gegeneinander. Und für mich ein Schlüssel, ich sage, das steht nicht gegeneinander. Das wäre auch das erste Mal. Und Roland, ich würde jetzt auch, ich sage mal, wie er immer sagt, es gibt kein, Jesus geht nicht gegen das Alte Testament, sondern er bestätigt es nur. Ich werde mich da hüten, in der Urlaubszeit hier andere Thesen in die Gemeinde rein auszurollen. Ja? Sonst wäscht er mir den Kopf, wenn der morgen wieder kommt. Da habe ich auch keinen Grund dazu. Sondern wenn man sich das genau anschaut, dann geht es hier um zwei Sachen. Guckt es euch genau an. Es geht einmal um das Ehren der Eltern und zum anderen um das Hassen. Steht wortwörtlich drinnen. Also wenn ihr, ich bin jetzt kein Grieche, ich habe jetzt auch nicht in Griechisch nachgeschaut, aber in vielen Übersetzungen kommst du wirklich, die alte Sprache nehmen, ist wirklich das Hassen sogar wortwörtlich drin. Jetzt musst du dir mal überlegen, habe ich mir überlegt, was ist immer das Gegenteil? Wenn du sagst auf der einen Seite, du sollst deine Eltern ehren, was wäre das Gegenteil? Das Gegenteil von ehren wäre für mich verachten. Und das andere, meine Eltern zu hassen, auf der anderen Seite wäre es zu lieben. Und damit stehe ich auch jetzt nicht in einem Gegenüber, ja, dass die gegeneinander spielen. Und das löst auch für mich den Gedanken oder diesen Konflikt auch auf. Jesus drückt hier aus, dass ein Jünger von ihm nur einen lieben kann. Also jemand, der ihm nachfolgt, der kann nur Jesus lieben. Und das ist Jesus. Und diese Liebe ist in den offensichtlichen Beziehungen zur Verwandtschaft und zur Familie auch sichtbar. Dass hier etwas über diesen Beziehungen steht. Und das war für die damalige Zeit richtig starker Tobak. Die Familie war damals die Sozialversicherung, die Menschen hatten. Das war das Netzwerk. Und diese Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Jesus, die steht über ihm. Die bestimmt darüber. Die hat das letzte Sagen und daran wird er sich ausrichten. An der Stelle möchte ich selber sagen, dass ich diese Verse für mich eine totale Überforderung sind. Wie soll ich das leben? Was soll ich konkret da tun? Und Jesus sagt mir hier gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Und ich glaube auch ganz ehrlich, mir ist das an diesem Text einmal aufgefallen. Ich gehe an Bibeltexte heran und erwarte eine Antwort auch daraus. Und ich glaube ganz ehrlich, ich habe hier etwas entdeckt, was ich bisher so nicht kannte. Ich glaube, Jesus möchte uns an dieser Stelle auch gar keine Antwort geben. Ich würde von ihm erwarten, okay, also mache ich halt, ja, okay, ich folge dir nach, ich hänge dich in der Nummer 1, aber sag mir ein Stück weit, was jetzt konkret? Checkliste. Und ich glaube, er lässt mich hier mit einem Geheimnis, man sagt auch, das ist ein Geheimnis oder ein Rätsel. Er lässt mich mit diesem Rätsel alleine stehen und das macht er ganz bewusst. Und dieses Rätsel ist das, dass eigentlich keine Antwort von diesen beiden Sachen überhaupt wahr sein kann an der Stelle. Weder auf der einen Stelle, dass ich nie ein Jünger werden kann, ja, weil ich mich nicht von meinen Beziehungen lösen kann. Also ich sage mal, heute fällt es mir extrem schwer, ja, weil meine Eltern hier irgendwo sind, meine Schwiegereltern sind auch im Gottesdienst. Ja. Ich sage, übrigens, ich bin jetzt Junge Jesu, ich hasse euch. Ja. Ich sag mal, wäre das die Konsequenz? Will Jesus das, dass wir so ihm nachfolgen? Noch auf der anderen Seite, ja, also das umschreibt diesen Konflikt, den ich dort habe. Und er möchte, dass wir uns nicht nach der einen oder der anderen Antwort richten, sondern in dem Moment eigentlich in dieser Zerrissenheit eins machen, auf Jesus gucken. Wir kriegen keine Antwort. Wir sagen, hä, was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich das leben? Und an dem gibt er uns keine Antwort, sondern er möchte, dass wir uns bewusst an Jesus dranhängen. Und sagen, guck auf mich. Ich habe den Titel, den habt ihr vielleicht im Impuls gelesen. Der Titel, den Titel gegeben. Nachfolge an einem aktuellen Beispiel. Und ich möchte euch jetzt eine Person vorstellen, die sich mit allen Gedanken und ihrem ganzen Leben eigentlich nach diesem Thema ausgestreckt haben. Damit es auch ein bisschen spannender ist, verrate ich euch jetzt nicht gleich am Anfang den Namen. Ihr dürft da gerne ein bisschen mitdenken. Das war eine Person, ein Mann, der kam aus einem guten Elternhaus heraus, gehörte zur bestgebildetsten Oberschicht des Landes damals. Vater war Arzt, weltweit anerkannter Psychologe. Und seine ganze Familie waren Leute in sehr hohen Positionen. Der andere war Chemiker, hat zur Gründung der größten Institute des Landes beigetragen. Sein Bruder war Jurist, der in der Politik mit drinnen war. Er hat insgesamt 7 Geschwister gehabt. Er war als Zwilling ist er auf die Welt gekommen mit seiner Schwester. Und er hat also in dieser hohen Gesellschaft ist er aufgewachsen. Das war sein Umfeld. Seine Mutter hat ihm sehr viel beigebracht für die schulische Ausbildung. Die hat am Anfang die Schule gemacht, die Grundschule mit ihm, hat ihm musikalische Ausbildung gegeben. Und es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte er eine Ausbildung zum Pianisten gemacht und wäre also Musiker geworden. Ist anders gekommen dann. Sein Vater, sie sind ganz selten in die Kirche gegangen als Familie, aber haben sehr viel religiösen Hintergrund von der damaligen Zeit gehabt. Und sein Vater war der Naturwissenschaftler und auch Literatur, also so die geistigen Geschichten. Im Alter von 14 Jahren, also relativ jung war er, hat er sich entschlossen, auf dem Weg von der Schulausbildung seine Fächer so zu wählen, dass er in diesem Bereich in eine theologische Ausbildung geht. Zum Unverständnis der Eltern. Die konnten das nicht nachvollziehen. Mit 15 Jahren hat er zum ersten Mal eine Evangelisation besucht, von einem Heilsarmee-General, der ein Herz einfach hatte für dieses Land, ist dort hingegangen und hat hier zum ersten Mal einen Menschen erlebt, der ganz leidenschaftlich von Jesus erzählt hat. Also der wirklich Feuer gefangen hat. Und das kannte er bisher gar nicht. Und diese Begegnung hat ihn lange bewegt. Er hat dann das Theologiestudium angetreten und hat in der Zeit seiner Ausbildung, seines Studiums, er war in Tübingen, hat er studiert, er hat Stationen in Barcelona, in Rom gehabt, in London gehabt, er hat einen unheimlichen Weitblick bekommen. Hat ihn natürlich sein Vater auch ermöglicht, weil das nötige Kleingeld da war. Mit 25 Jahren hat er dann das Studium abgeschlossen und mit 21 Jahren Studium abgeschlossen, mit 25 promoviert und an der Universität abgeschlossen. Sein Name ist Dietrich Bonhoeffer. Ich habe euch einfach ein paar Bilder mal von dem guten Menschen mitgebracht. Er ist 1906 geboren und ist aufgewachsen in einer politischen Situation, die sehr schwierig war. Er hat als Teenager den größten Krieg miterlebt, den die Welt bis dorthin gesehen hat, den Ersten Weltkrieg. In seiner Familie sind Brüder gefallen. Und er hat auch die instabile politische Situation erlebt, in die Deutschland damals reingekommen ist. Und in all dieser Zeit hat er eine unheimliche Leidenschaft gehabt für ein paar Dinge, die ich rausgesucht habe, die ich entdeckt habe bei ihm. Das eine, wo er sich unheimlich dafür interessiert hat, war die Bergpredigt. Die hat er inhaliert, da hat er Predigtreihen drüber gemacht, da hat er ein Buch drüber geschrieben. Ich empfehle es euch jedem, wenn ihr irgendwann mal Zeit habt und was lesen wollt, was Spuren in eurem Leben hinterlässt, dann lest das Buch Die Nachfolge. Über christliche Gemeinschaft. Ich erzähle euch gleich was er da getrieben hat. Da hat er gesagt, wie kann das heute noch gelebt werden? Oder Ethik. In dieser krassen Zeit von diesem politischen Extremen, Kommunismus, Nationalsozialismus. Er hat gesagt, wie muss dort das Christsein Antworten geben, dass es relevant ist? Und dass es über diesen Thema heraus, damit hat er sich beschäftigt. Und dieser Mensch, ihr müsst euch mal vorstellen, mit 25 war der Professor an der Universität in Berlin, ein angesagtes Tier. Also der hat mit den Höchsten, hat er sich über die theologischen Fragen auseinandergesetzt. Aber seine Leidenschaft war das Investieren in junge Menschen. Das fing an im Vikariat, wie heißt's? Vikariat, Entschuldigung. Er hat dort Jugendkreise gehalten. Er hat in Barcelona, ist er runtergegangen in seine Ausbildung und hat nicht dort die Predigt halten müssen, sondern er war für die Sonntagsschule abgeordnet. Für die kleinen Belger. Er hat in den 30er Jahren ein Predigerseminar gegründet zur Ausbildung von jungen Studenten am Wort Gottes. Er hat den Konfirmandenunterricht gemacht, als er Professor war, 1930. In einem sozialen Brennpunkt. Und da möchte ich euch mal eine Situation erzählen, was mich an ihm fasziniert und dem Thema Nachfolge. Er hat einen Konfirmanden, er hat sich beworben um eine Pastoren- oder eine Pfarrerstelle in Ostberlin und hat zwei Stellen nicht bekommen, sondern er hat eine Stelle in einem Werk bekommen, wo er Konfirmanden betreuen sollte. Die erste Begrüßung, er ist mit dem Pfarrer dorthin marschiert, 50 Jugendliche in einem Pfarrhaus drinnen, sozialer Brennpunkt, die haben die ganze Bude auf den Kopf gestellt, haben die beiden mit Müll beworfen, wo sie reingekommen sind, sind auf den Tischen getanzt. Das war die Situation, wo er es angetroffen hat. Und in einem Brief an einen Wegbegleiter schreibt er, in dieser Zeit, wo er als Professor tätig war, die zweite Hälfte des Semesters habe ich fast ganz für die Konfirmanden dran gegeben. Seit Neujahr wohne ich hier im Norden, um die Jungen jeden Abend hier haben zu können. Abwechselnd natürlich, nicht alle auf einmal. Wir essen zusammen Abendbrot und nachher spielen wir etwas. Ich habe ihnen Schach beigebracht, ja, also diese Räuberbande Schach. Was jetzt mit immer größerer Begeisterung gespielt wird. Und am Schluss jedes Abends lese ich dann was aus der Bibel und habe im Anschluss daran eine kleine Katechese, bei der es sehr ernst zugeht. Der Unterricht selbst war so, dass ich mich kaum trennen kann. In dieser Nachfolge, er gibt das, was wir vorhin gesagt haben, er guckt davon sich weg, er sieht Jesus und er sieht die Aufgabe, wo Jesus ihn reinstellt, diese 50 Jungs. Und er nimmt es an und er macht was draus. Er übernimmt auch Verantwortung für die Zeit, die dort herrscht. Ich möchte eine Frage stellen. Wer von euch ist 26 Jahre alt? Der hebt mal kurz die Hand. Da, paar Einzelne, hier. Also, in eurem Alter, so, für diejenigen, ja, die drunter sind, unter 26, die können sagen, die haben ja noch ein bisschen Zeit, die drüber sind, die müssten jetzt alle in der Lage sein. Ja? Im Alter, und das ist etwa, ich bin an dem Punkt, er übernimmt Verantwortung in seinen Möglichkeiten, die er gesehen hat. Ja? Er ist Professor, anerkannter Theologe. Als er 26 Jahre alt ist, darf er am 1. Februar 1933, das ist also zwei Tage, nachdem Hitler die Macht ergriffen hat, war schon lange geplant, darf er eine Rundfunkansprache halten über den Deutschlandfunk. Und er wählt den Titel schon Wochen vorher, bevor diese Machtergreifung dann wirklich stattfindet, den Titel dieses Impuls, Wandlung des Führerbegriffs in der jungen Generation. Und er predigt als 26, wer war 26? Ihr stellt euch dort hin und haltet eine Predigt, die deutschlandweit ausgestrahlt wird. Und tut den Mund auf vor dem, was sich im Lande tut. Und der Tenor, in dem, ihr müsst es mal lesen, das ist so, also da hält man den Atem an, weil er sagt, ein Führer, der Gott verwirft, der wird nicht zum Führer, sondern zum Verführer. Das war prophetisch. Diese Predigt wurde im letzten Drittel von den Nazis abgeschaltet. Die haben gewusst, warum. Und er hat danach seine Predigtnotizen verteilt über die Kanäle, über die Kirche, die er hatte. Danach folgten Verlust der Professur, Predigtverbot, Schreibverbot, Auflösung des Predigerseminars, was er hatte, wo er die Leute ausgebildet hat. Gefangenschaft, er war verwickelt in das Attentat Stauffenberg am 20. Juli 1944. Und noch am Vortag seines Todes, einem Sonntag, ist er zusammen und wird gefragt von den Leuten. Ja? Nicht er steht auf, sondern die Leute fragen ihn, ob er nicht einen Gottesdienst halten könnte. Und er macht es, er nimmt die Losung. Die Losung des Tages ist der 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Und wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und er legt ihnen das aus und beschließt den Gottesdienst und Minuten nach diesem wird er abgeführt zu seiner Hinrichtung. Gibt dann noch ein Standgericht. Und er verabschiedet sich von diesen Leuten. Er sagt, dies ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Und für mich passt es, dass beides, also er wird dann hingerichtet, vielleicht noch als Schluss, am 9. April 1945, 21 Tage, bevor Hitler Selbstmord begeht und knapp einen Monat, bevor der Krieg zu Ende ist. Die haben nicht einmal mehr Benzin gehabt, um ihn in dieses KZ zu bringen, wo er hingerichtet werden sollte. Das war auf persönlichen Anlass von Hitler. Der wollte, dass dieser Mann den Krieg nicht überlebt. Und für mich ist das eigentlich Predigt an mich selbst. Predigt an mich selbst, wie ernst ich es nehme und wie sortiert und wie klar ich mit meinen Gedanken bin. Und ich glaube, Bonhoeffer war das einfach. Er hat das Wort Gottes ernst genommen. Und er hat einen scharfen Geist gehabt, einen scharfen Verstand. Den habe ich nicht so. Aber das, was er erkannt hat, hat er gesagt, wenn ich es erkenne, wenn Gott mir etwas zeigt, dann tue ich das auch. Dann gehe ich den Weg. Und dieses Erkennen und das Tun, das ist für mich ein Vorbild, warum ich dieses auch mich traue, eine Predigt mit hineinzunehmen. Wo ich sage, das ist für mich mein Kreuz auf mich zu nehmen, dass ich jünger bin. Der Text endet dass Jesus nochmal einen Schwenk macht und sagt unten, es ist Salz und Licht. Salz ist etwas Gutes, Entschuldigung, das Licht ist an der Stelle. Er sagt, es ist notwendig, dass ihr Salz seid. Ich möchte euch einfach ein ganz Beispiel geben, wenn ihr nachher nach Hause geht und Spaghetti kocht. Überlegt euch mal, in welchem Verhältnis ihr dort Wasser aufsetzt und wie viel Salz ihr reinschmeißt. Es bedarf für diese Nudeln nicht viel Salz im Verhältnis. Das ist vielleicht ein Verhältnis, ich habe es noch nie ausgerechnet, 1 zu 1000, 1 zu 500 Gramm Salz zu Wasser. Aber es bedarf diese Würze und wir müssen diese Würze annehmen. Wenn wir nicht diese Würze sind, wer dann? Wer macht dann diese Nudeln salzig? Und wir brauchen diese Entschlossenheit. Das ist das, wie ich jetzt eigentlich dieses Thema schließen möchte. Und ich bin sehr froh drüber, dass wir heute Abendmahl haben. Weil ich in dieser Predigt keine Antwort geben möchte, sondern ich möchte euch dazu bringen, dass ihr mit euren Fragen, die ihr habt, vor Gott hinsteht und in dem Moment eigentlich an ihn hinschreit. Dort, wo ihr keine Antwort habt, soll ich rechts oder soll ich links? In Gottes Gegenwart soll es rein. Und da freue ich mich, dass wir es mit Brot und Saft machen können. Und in dem Moment, wo du hier stehst, sagst du, ich glaube dir, Jesus, hilf mir. Und da geht es nicht um die möglichen Dinge in deinem Leben, sondern um die unmöglichen. Und verschaff dir Klarheit drüber. Und wenn dir Gott Klarheit gibt, dann geh's. Dann geh den Weg und setz ihn um. Ich wünsche mir, dass für euch dieser Vers, den keiner als Jahresvers nimmt, den keiner als Taufvers nimmt, als was weiß ich, Hochzeitsvers, dass der vielleicht für euch nochmal einen neuen Zugang gegeben hat zu Gott. Es ist einer der wichtigsten, der stärksten Verse, die uns Gott mitgegeben hat, weil so viel Liebe von ihm dahinter steckt. Ich möchte das Worship-Team nach vorne bitten und möchte zum Abschluss jetzt beten. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Die Leute vom Abendmahl dürfen auch schon mal raus und uns das Abendmahl holen. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du uns nicht hier mit Sachen konfrontierst, die unseren Kopf sprengen, dass wir uns ein Leid suchen, dass wir deinen Weg exakt nachgehen müssen. Nein, das hast du nicht gemeint, sondern aber, dass du uns in deine Nachfolge hineingerufen hast. Jesus, ich möchte dich loben und preisen darüber, dass du derjenige Gott bist, der in seiner ganzen Liebe den Weg bis zum Ende durchgegangen ist, bis zum Vater zurück, und dass der Weg wirklich frei ist, dass wir es nicht glauben dürfen, sondern dass wir es wissen. Jesus, du siehst aber auch meine Schwachheit an der Stelle, wie ich mir manchmal vor ja, Sachen auch bewusst wegschiebe, damit ich nicht so tief reinkomme und keine Klarheit habe, weil ich weiß, wenn ich es wüsste, dass ich Angst habe, davor zu handeln, einen Schritt zu tun. Aber ich möchte dich von ganzem Herzen darum bitten, dass, ja, und ich möchte, ja, andersrum, ich möchte dich nicht bitten, sondern ich möchte dir das Recht geben, da eigentlich in mein Leben hineinzureden. Ich möchte dir da wirklich, ich möchte es von dir fordern, dass wenn du deinen Mund auftust, dass du mir die Kraft dazu gibst, deinen Weg zu gehen. Ich möchte dich darum bitten, dass mein Leben sich verändert und dass ich in deinen Wegen, in deinen Fußstapfen gehe. Dass ich dich sehe, dass das Kreuz, wo du gestorben bist und auferstanden bist und den Weg zum Vater freigemacht hast, dass das ist, was Halt ist, was Licht ist und was Salz ist. Ja, dass ich der Verantwortung einfach für das Umfeld, wo du mich reingestellt hast, in meine Arbeitswelt, in meinen Freundeskreis, in meine Nachbarschaft, dass ich dem nachkommen kann und dass du dort sichtbar bist. Ich wünsche mir, dass du groß wirst. Und wenn du den Eindruck hast, du kannst mich dazu gebrauchen, okay, dann bitte, hier bin ich. So bitten wir dich jetzt einfach, dass, wenn wir vor dich kommen, tu du deinen Mund auf. In Jesu Namen, Amen.